Wir feiern immer noch und sicher noch eine Weile 30 Jahre DSA. Orkenspalter und Nandugion haben in einer Umfrage nach euren DSA-Tops und Flops gefragt. Die Highlights hatten wir schon, heute geht es um die Reinfälle. Es wird wieder ein Top-12-Ranking. In diesem Fall haben auch wieder eine Menge von den 1000 Teilnehmern die Kommentarbox genutzt, um eigene Vorschläge zu machen. Dabei wurde so ziemlich jedes DSA-Produkt als Flop genannt, das es gibt. Oft auch einige, die in den Tops ganz vorne waren, zum Beispiel die 7 gezeichneten Kampagne. Es gab aber weniger klare Tendenzen als bei den Highlights, daher stammen alle 12 Plätze aus der Vorschlagsliste. Platz 12. Die Jahr des Feuers-Kampagne, speziell aus der Asche. Gerüchten zufolge entstand die Kampagne Das Jahr des Feuers aus verworfenen Ideen für Myranor. Das würde einiges erklären, interessanterweise ist die Kampagne auch auf Platz 18 der größten DSA-Erfolge gelandet, was wieder mal zeigt, wie sehr dieses Hobby doch Geschmackssache ist. Eigentlich haben wir hier eine Kampagne mit schicken Ideen und einem dramaturgisch durchdachten Aufbau vor uns. Größtenteils. Okay, vieles ist völlig over the top und passt besser zu Star Wars als zu DSA oder eben nach Myranor. Leider verzeiht man aber auch Logiklöcher bei solch einem entscheidenden Werk eher nicht. Immerhin handelt es sich hier um den Nachfolger der Borbarad-Kampagne, eine Geschichte, die Aventurien prägte wie kaum eine zuvor und in der diverse große Handlungsstränge abgeschlossen wurden. Da kommt es halt schon blöd, wenn man keine glaubhaften Lösungsansätze liefert, den Oberbösewicht platt zu machen und es am Ende eine Lachnummer wird.
Um mich. Die Festung zerfällt. Scheiße. Was mache ich jetzt? Das sind Leute, die wollen mir Gift geben. Soll ich trinken? Okay, ich trinke es. Verdammt.
Mal von viel zu plumpen Star Wars-Zitaten abgesehen, ist der Tiefpunkt der Reihe aber der zweite Teil aus der Asche. Dass es hier plötzlich nach all der Epik des ersten Teils gefühlt um mittelreichische Kleingartenpolitik geht, könnte man einem Mittelteil noch nachsehen. Dass Background für besiegte Gegenspieler nachgeliefert wird, ergibt zwar keinen Sinn, aber okay. Aber warum man seine Helden nach der Schlacht in den Wolken überhaupt erst aus Gareth wegschicken soll? Was für schwache Motivationen, dröge Szenarien und einfach nur Rotz, langweilige Texte hier geboten werden, dafür gibt es keine Ausrede und keine Entschuldigung.
Orkane werden toben und eiserne Speere fallen und ich hab's schon wieder vergeigt.
Platz 11. Uthuria an fremden Gestaden. Nachdem die Überfahrt nach Myranor schon nicht als Glanzstück der DSA-Erzähl- oder Spieldesign-Kunst gilt, wollte man beim Weg zum nächsten neuen Kontinent Uthuria offensichtlich ganz andere Wege gehen und verzettelte sich leider. An fremden Gestaden sollte die Reise als Sandbox präsentieren, krankte aber offenbar an einem nicht einzuhaltenden Zeitplan und mehrfachem Autoren- und Redaktionswechsel des Projekts Uthuria. Kurz, die Überfahrt wurde bis zu einem bereits bekannten Inselarchipel als Sandbox abgehandelt, danach sprang die Handlung ohne große Erklärung nach Uthuria und es wurde behauptet, dass ein Fluch die Schiffe der Helden direkt dorthin getrieben hätte. Szenen für die Ankunft gab es nicht, es ging direkt weiter mit unzusammenhängend wirkenden Plotskizzen. Anfangs, also wichtig versprochene Plot-Elemente und Meisterpersonen waren bis dahin offenbar vergessen worden. Dazu kommen noch einige Mängel beim Spieldesign, ein für viele zu großer Wirtschaftssimulationsaspekt und starke, aber im Grunde unnötige Verknüpfung mit Romanen. An fremden Gestaden kam völlig unfertig auf den Markt und ließ sich auch nicht mehr wirklich gesund patchen. Uthuria erwachte erst mit der folgenden Grüne Hölle-Kampagne wirklich zum Leben. Platz 10. Die Europa-Hörspielserie. 6 Teile sollte es von der Hörspielserie Die 7 magischen Bücher von Europa geben. Es erschienen aber nur 3. Zufall? Eher nicht. Selten wurde ein Produkt so stark an der Zielgruppe vorbei entwickelt. Bei Europa dachte man sich wohl, DSA sei lustige Eierpopeia-Fantasy für Kinder und produzierte eine billig gemachte Reihe mit gelangweilten Sprechern, einem unsäglichen, sinnfreien und nicht ins Setting passenden Plot und eindimensionalen Charakteren. Jugendlichen Helden wie dem jungen Devin, der, Zitat, sich unversehens im Frühjahr des Jahres 916 wiederfindet, erschließt sich mit Harsim Feuerreiter, Banyatki Feuerklinge und Janos Feuerläufer zum Team der Ungestümen zusammen. Die wilden Kerle Aventuriens, genau das wollten wir hören. Vergesst den ganzen epischen Scheiß mit Borbarad und Dämonen. Moment, das ist da auch drin? Okay, Hausaufgabe, finde den Fehler. Platz 9, der Aventurische Atlas. Eine Sammlung aller aventurischer Karten in einem Buch ist eine tolle Idee. Wirklich. Lose Karten sind schließlich nervig und es ist toll zu wissen, wo die nächste Raststätte, CCC-Filiale oder Teriak-Tankstelle für die heimische Nekromantentruppe liegt. Breites Interesse an einem Atlas war also vorhanden, so viel konnte also eigentlich nicht schiefgehen. Konnte sehr wohl. Der Atlas enttäuscht vor allem durch seine schlechte Lesbarkeit und die entsteht vor allem durch die Tatsache, dass die inneren Bereiche der Karten durch die Bindung kaum zu erkennen und Schriftzüge durch die Farbgestaltung teils kaum leserlich sind. Das wäre leicht vermeidbar gewesen. Der Politikteil ist zudem nicht vollständig, die politischen Karten sind teils eine kryptografische Herausforderung und im Grunde bietet das Buch nur jenen einen Mehrwert, die kaum Karten aus den Regionalbänden besitzen. Alles in allem qualifiziert sich der Atlas zwar noch als akzeptable, wenn auch etwas lieblose Auftragsarbeit, aber wenn man sich vor Augen führt, zu welchen Höchstleistungen D&D damals mit den Atlanten für Dragonlands und Forgotten Realms auflief, ist es schwer, keine Tränen über die vergebenen Gelegenheiten zu vergießen. Platz 8, die Rihanna-Romanserie. Der leider verstorbene Hajo Alpers war einer der Gründerväter von DSA und weil er eben schon von uns gegangen ist, halten wir uns auch mit Spott etwas zurück. Auch wenn es schwer fällt. Sehr schwer. Herr Alpers ist nicht nur verantwortlich für eine der miserabelsten Erzählungen in der Geschichte von DSA, sondern somit auch für einige der schlimmsten Fantasy-Bücher überhaupt. Die Rede ist von Rihanna, die Amazone, einer angeblich aus Drehbüchern für eine Priorcy-Dank nie realisierte RTL-TV-Serie zweitverwurzelt hervorgegangene Reihe von romanähnlichen Produkten. Rihanna schafft das Kunststück, jeden zu enttäuschen, den DSA-Fan, den unbedarften Fantasy-Leser, sogar Freunde von pubertärer Kettenbikini-Erotik dürften nicht wirklich voll auf ihre Kosten kommen. Dabei versucht die Reihe, all diese Zielgruppen zu treffen, wenn auch sehr halbherzig. Der größte Kritikpunkt könnte sein, die Bücher sollen zwar in Aventurien spielen, aber der Wiedererkennungswert ist gleich null. Was, wo, wer oder warum ist Talania? Was soll der Flammenbund sein? Was ist ein Natich und... kann man es essen? Was genau ist in den Jahrhunderten nach Rihanna passiert, dass sich kein Schwein in Aventurien mehr an sie oder ihr Inselreich erinnert? Mag sein, dass diese Fragen irgendwann innerhalb der 7 Bände geklärt werden, aber wir haben so lange nicht durchgehalten. Ich gebe selbst ohne Scham zu, dass der Flammenbund das einzige Buch ist, das ich jemals in den Papierkorb geworfen habe. Um der Peinlichkeit die Krone aufzusetzen, ist die Rihanna-Reihe auch noch durchdrungen von den erotischen Fantasien eines scheinbar geistig 14-Jährigen. Bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit wird uns geschildert, wie es denn gerade bei Rihannas Geschlechtsorganen so aussieht und für ein wenig Petting ist auch immer Zeit, auch wenn man sich gerade hinter einem Wandteppich 2 Meter vom Erzschurken entfernt versteckt. Das Beste, was man über diese Bücher sagen kann, ist, dass sie irgendwann zu Ende sind, dass man nicht von Amtes wegen dazu gezwungen werden kann, sie zu lesen und dass bislang noch keine obskure Religionsgemeinschaft mit Breitenwirkung sie zu ihren heiligen Schriften erklärt hat. Der abschließende 8. Teil ist übrigens nie erschienen. Platz 7. Die DSA 4 Regeln generell. Einer der Umfrageteilnehmer schrieb: Ich spiele seit 12 Jahren und ich bin immer noch Anfänger. Das fasst das Problem der DSA 4 Regeln perfekt zusammen. Nach DSA 3 wünschte man sich einen realistischeren Ansatz. Und Kämpfe sollten fetziger werden. Und mehr Möglichkeiten sollten geboten werden, was Rassen, Klassenwahl und Spieltiefe anging. Und fairer muss es auch werden. Vielleicht etwas viel auf einmal, aber man kann es ja mal versuchen. Erster Schritt, ein Baukastensystem. Klingt soweit gut. Ansonsten wurden Lebenspunkte drastisch reduziert, damit Kämpfe trotzdem machbar blieben, gingen dafür Attack und Parade hoch und jede Menge Kampffertigkeiten kamen dazu. Und Sonderregeln.
Und Ausnahmen zu Sonderregeln. Und zurückgenommene Erratierungen für in Ergänzungspublikationen eingeführte und in Redaktionstypchen erratierte Spezialregeln.
Und. Natürlich gab es bei all dem zahlreiche gute Ansätze und sicher nicht zu Unrecht werden die aktuellen DSA-Regeln oder besser zentrale Teile davon auch von vielen Spielern hoch geschätzt. Alles in allem drängt sich jedoch der Eindruck auf, dass bei dem Versuch, alle Wünsche zu berücksichtigen und alles, was man mit Regeln so erreichen kann, zu erreichen, auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig getanzt wurde, sodass das DSA-Regelwerk in seiner Gesamtheit heute sogar das BGB oder deutsche Steuerrecht in Sachen Komplexität alt aussehen lässt. Platz 6, Tal der Finsternis. Es ist wirklich schwer zu begründen, warum dieses Werk es auf die Flop-Liste geschafft hat, denn man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also lassen wir es einfach. Na gut, dann halt doch. Bei Tal der Finsternis handelt es sich um ein Nebenabenteuer zur G7-Kampagne und diese entstand wohl aus dem Notstand, dass eine der Prophezeiungen aus der Kampagne noch nicht wirklich eingetreten war, ihr wisst schon welche, oder noch nicht buchstäblich genug oder sonst irgendein Grund. Was wissen wir denn? Das Abenteuer spielt zwar nach dem Ende der Kampagne, aber das schien auch niemanden gejuckt zu haben. Prophezeiungen können sich ruhig auch mal etwas später erfüllen. Also auf ins Vergnügen, die Helden werden hier zu Leibwächtern der in diesem Abenteuer als nervtötenden Gören reissuierenden Kiddies Rohaya und Hippolyta und versagen bei ihrer Mission komplett. Mehrfach, ja mehrfach. Lilifee und die Prinzessin auf der Erbse werden durch Gestaltwanderdämonen ausgetauscht und von Handlangern Galottas ins namensgebende Tal der Finsternis entführt. Die Helden müssen sie dann retten, obwohl sie vorher schon auf ganzer Linie über den Donnerbalken gegriffen haben. Und immerhin muss die leidgeprägte Gruppe auch nicht übergroße Schildkröten in Feuergruppen versenken, um dann zu erfahren, dass die Prinzessinnen in einem anderen Schloss sind. Das alles klingt schon mal nicht gut. Was könnte noch schlimmer kommen? Man könnte zum Beispiel auf die Idee kommen, die kaiserlichen Geschwister bei einem Konzert des aventurischen Pendants zur Kelly Family entführen zu lassen. Dann könnte man das ganze Abenteuer noch auf eine Weise komplett auf Schienen anlegen, die selbst hartgesottenen Freunden von Abenteuerromanen vor Wut die Halsschlagader platzen lässt. Man könnte auch noch gefühlte 99% des aventurischen Hintergrunds falsch oder unstimmig umsetzen und sich dabei komplett auf den Reiz der noch jungen schwarzen Lande verlassen, die es zu durchqueren gilt. Eine Albtraumsequenz in der Wahrung Kai ist dann auch noch das einzig coole Element dieses Abenteuers, das vielen als das schlechteste überhaupt gilt. Es sei denn, man sehnt sich danach, einmal kompromisslosen DSA-Slapstick vor einem düster erscheinenden Hintergrund zu spielen. Dann ist es genau das Richtige. Platz 5, die alten DSA-Brettspiele. Eine Fantasy-Brettspielreihe mit Games Workshop-Miniaturen, Helden und jede Menge Monstern, mit austauschbaren Waffen bei jeder Figur und Slots für Tränken auf den Bases. Und alle Spiele ließen sich zu einem großen Abenteuer kombinieren. Klingt doch toll, oder? Nur bis man krampfhaft versucht, dieses offenbar nicht als solches konzipierte Spiel doch noch irgendwie als DSA-Produkt zu verkaufen. Kann man ja mal versuchen, kann man aber auch lassen. Denn weder Setting noch Look oder Regelwerk von Das Dorf des Grauens, die Burg des Schreckens und die Ferienwohnung der leichten Nervosität, oder wie es noch hieß, das Tal der Drachen, Eule, danke Heinz, hatten mehr mit Das schwarze Auge zu tun, als dass jedes Mal ein D drin vorkommt. Es war schmerzhaft offensichtlich, dass hier einfach ein bestehendes Spiel oder Elemente verschiedener Spiele zu einem DSA-Produkt umgeflanscht worden waren. Cobra-Menschen gibt's doch in Aventurien, oder? Aber wir haben doch diese schicken Miniaturen, dann lasst uns doch einfach welche reinschreiben. Ja, auf sowas stehen die Fans. Dazu kamen noch recht undurchdachte Regeln und ein immer gleicher Spielablauf, dank dem diese Spiele nie den Reiz eines Hero Quest erreichten. Vermutlich war das auch für alle besser so. Platz 4, das Solo-Abenteuer Borbarats Fluch. Warum dieses Werk auf der Liste steht, lässt sich in 15 Worten leicht begründen. Atomreaktor in der Wüste Gor. Da hilft auch alles Historisieren und damals waren die Standards halt andere, nicht mehr weiter. Oder etwa doch? Na gut, versuchen wir's. Im Grunde ist Borbarats Fluch irgendwie sogar ein ziemlich guter Solo-Dungeon-Crawler, der mit fortgeschrittenen Kriegern durchaus Spaß machen kann und über eine eigentlich schön geschriebene Hintergrundgeschichte verfügt. Die unaventurischen Elemente würde man ja bei jedem anderen Abenteuer heute wahrscheinlich eben doch mit einem Schulterzucken und einem, naja, so war das halt damals, abtun und das Solo vergessen. Ungünstigerweise führt der Titel dieses Bandes aber immer wieder zu Irritationen, wenn Unkundige ihn mit falschen Erwartungen aufschlagen. Und ja, hier wurde erstmals Borbarat eingeführt. Er war damals schon fies und es wurde gesetzt, dass er einen Magierturm in der gorischen Wüste besaß. Sein Bruder hieß allerdings noch Rohan und laut des heute gültigen Kanons besaß Borbarat auch nie ein Raumschiff mit Lasergeschützen, das er einem Alien von Regel 7 entriss. Ist aber auch echt ein Unfug. Heute wissen wir schließlich, sowas hat nur Galotta. Platz 3, Schicksalsklinge HD. Inzwischen ist das Remake des allerersten DSA-Computerspiels spielbar und macht sogar Spaß, wenn es auch nach wie vor recht zäh daherkommt. In den ersten Wochen bis Monaten nach dem Release sah das allerdings noch ganz anders aus. Was uns die Entwickler dort präsentierten, konnte man höchstens eine frühe Alpha-Version nennen, nur dass diese eben 20 Euro auf Steam kostete. Die Kämpfe waren unspielbar, wichtige Quests lösten nicht aus, die Animationen sahen schlechter aus als im Original. Um das zu veranschaulichen, werfen wir einfach mal einen Blick in unser damaliges Angespielt-Video und verzweifeln noch einmal bei der bloßen Erinnerung an das Grauen, das jede Form von Nostalgiegefühlen im Keim erstickte.
Ich bin Gerhard Schröder, das ist mein Langhaus. Boah, seht ihr, da wird sogar hell, wenn ich das sage. Sonne geht auf, in Tobal geht die Sonne auf. Sehr um 14.06 Uhr.
Das ist halt eine Studentenstadt.
Und das ist mein Flimflam, der mit Verzögerung gewirkt hat. Was ist das für ein Turm? Hier ist diesen Turm. Ach, das ist die alte Zwingfeste. Da ist Skelette drin. Ja, viele neue Abenteuer warten auf mich. Ja, guck mal, ein Zaun. Ja, ein Loch. Ich setze mich jetzt in das Loch. Oh, das Gras ist schön.
Wir haben jetzt mal gerade nicht die Mittagsstunde, aber ich schaue mal, ob noch irgendein Arzt eine Notsprechstunde für uns
hat. Gefunden. Oh, und ich kann ihn durchlaufen. Und zurück. Und durch. Das sind Kaninchen.
Platz 2. Lanze, Helm und Federkiel. Es gab DSA-Produkte, die floppten, weil die Zeit für sie noch nicht reif war oder schon überreif war. Aber manche floppten auch einfach nur, weil sie es verdient hatten. Unter ihnen das DSA 3 Memory Briefmarken sammeln Mashup Lanze, Helm und Federkiel. Warum? Ein Blick auf den Klappentext hilft hier weiter. Schwert und Weinschlauch am Gürtel, Fackeln und Seil im Rucksack, eine Kiste auf dem Packpferd. Jetzt wissen sie endlich, wo er hält, seine Ausrüstung mit sich herumträgt. Welches Schwert darf es denn sein? Der Schmied legt eine Auswahl seiner besten Stücke vor. Alriks Rucksack verschwindet in den schäumenden Fluten des Born. Was hat Alrik denn nun alles verloren? All diese Situationen und noch viele mehr können Sie jetzt mit den Ausrüstungskarten und Mappen der Spielhilfe Lanze, Helm und Federkiel plastisch erleben und durchspielen. Erschließen Sie eine neue Dimension des Abenteuerspiels. Selbst für Freunde des Ultra-Hartwurst-Spiels mit zwanghaften Philatelismus dürfte das zu viel des Guten gewesen sein. Nicht zuletzt deshalb, weil trotz Ausrüstungskarten der Preis von 45 D-Mark zu hoch angesetzt war und die Karten nicht wirklich fest in den mitgelieferten Plastikhüllen steckten. Platz 1. Handelsherr und Kiepenkerl. Es gibt eigentlich nur einen einzigen Grund, nicht über Handelsherr und Kiepenkerl herzuziehen. Dass es nämlich so herausfordernd ist, wie einen schwer verletzten, volltrunkenen und am Boden liegenden Gefesselten mit Anlauf und Hilfe durch alle Mitglieder der Gang in die Rippen zu treten. Selbst wer sich in dieser misslichen Situation befindet, hat es aber manchmal auch verdient und von daher verkneifen wir uns das Nachtreten daher diesmal nicht. Während mit Lanze, Helm und Federkiel an der Umsetzung des Konzepts eines Ausrüstungsbandes scheiterte, indem es auf die falschen Medien und den falschen Ansatz setzte und damit ungefähr auf der Hälfte der Strecke falsch abbog, verweigerte HUK schon direkt nach dem Startschuss den Gang Richtung Ziellinie. Stattdessen wurde versucht, entgegen voriger Ankündigungen eine Spielhilfe zum aventurischen Handel zu schreiben. Das allein war noch kein Grund zur Panik, denn auch eine solche kann man sicher spannend und informativ gestalten. Aber seitenlange Ausführungen über aventurische Getreidesorten sowie eine maximal reduzierte Nutzbarkeit des Bandes am Spieltisch sorgten dafür, dass dieses Exemplar der blauen Reihe heute bestenfalls als Kuriosum eine beschränkte Fangemeinde im Bereich der Masochisten-Sammler und aus Prinzip immer gegen den Forenstromschwimmer hat. Auf der Fail-Skala 10 von 10 maraskanischen Säcken Reis. Das war's. 30 Jahre DSA, 24 Tops und Flops. Moment, das ist irgendwie nicht rund. Wir werden noch mit 6 weiteren Produkten auffüllen müssen in einem abschließenden Video mit den persönlichen Hochs und Tiefs von Einhorn Josch und Professor Heinz. Bis dann.